Donald Trump ist spätestens seit dieser Woche wieder mit voller Nachrichtenwucht zurück. Und das, obwohl er ja noch nicht mal als Kandidat im Präsidentschaftswahlkampf der USA feststeht. Wir schauen uns an, warum sich sogar Olaf Scholz und alle möglichen deutschen Talkshows mit Aussagen von ihm auseinandergesetzt haben und sich darüber auch wirklich aufgeregt haben, glaube ich, und was an diesen Aussagen wirklich dran ist. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir, wie du gerade schon angekündigt hast, unter anderem über die USA. Da geht es im Wahlkampf ja schon wieder richtig ab. Und wir fragen die USA-Korrespondentin Gudrun Engel, wie ernst man gerade Trumps Aussagen nehmen sollte und worauf wir uns vielleicht sonst noch so in diesem Wahlkampf gefasst machen müssen.
Und ob vielleicht Joe Biden nochmal ausgetauscht wird und doch eine andere Kandidatin antritt.
Auch das fragen wir sich. Außerdem sprechen wir mit der Journalistin Tess Kadiri darüber, wie es ihr als Person mit Migrationsgeschichte gerade geht, einfach nach der Korrektivrecherche, aber eben auch nach 4 Jahren Hanau. Das Attentat, das jährt sich ja nächste Woche.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts von der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 ist ein Post zu den Rosenmontagsumzügen. In Köln, Mainz und Düsseldorf, aber natürlich auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland, waren 100.000 auf der Straße, um Karneval zu feiern. Hast du es überlebt, Leo?
Ich habe es überlebt. Ich habe aber nicht Karneval gefeiert, sondern Fasenacht.
Entschuldigung.
Ja, der Dienstag war dann aber auch ein sehr anstrengender Arbeitstag, muss man sagen. Wir gehen aber mal weiter. Diese Woche gab es nämlich 2 Todesmitteilungen, die offenbar viele Leute bewegt haben. Einmal ist Pablo Grant gestorben. Das war ein Berliner Musiker und Schauspieler und der war halt erst 26 Jahre alt. Ich kannte ihn vor allem als Teil von BHZ, also diesen Rappern, die zum Beispiel vor 2 Jahren den Song Power Raid hatten, den ich sehr gefeiert habe. Pablo Grant hat aber auch übrigens eine Verbindung zu Funk. Wir hatten nämlich mal die Serie Druck bei uns, die auch ziemlich erfolgreich lief. Und da hat er eben mitgespielt. Und ja, insgesamt auch als Schauspieler hat er relativ viele Sachen gemacht. Eure Eltern kennen ihn vielleicht auch, weil er zum Beispiel im Magdeburger Polizeiruf 110 einen Kommissar gespielt hat. Ja, und er ist eben jetzt an den Folgen von einer Thrombose gestorben und wir sagen Rest in Peace, Pablo.
Uns ist noch ein super junger Mensch gestorben und zwar Kelvin Kiptum. Der hält den Weltrekord im Marathonlauf und der war auch erst 25 Jahre alt und der ist bei einem Autounfall in Kenia ums Leben gekommen. Seinen Weltrekord hat er erst vor 4 Monaten aufgestellt und zwar ist er den Chicago-Marathon in 2 Stunden 35 gerannt. Und es war erst sein 3. Marathon überhaupt. Also richtig, richtig krass und voll tragisch.
Ja, rest in peace auch dahin. Wir kommen mal ein bisschen zu was Positivem, weil einer der Top-Posts waren auch die Highlights vom Super Bowl in der Nacht vom Sonntag auf Montag.
Ja, wir hatten hier ja letzte Woche vielleicht ein ganz bisschen spekuliert, ob Taylor Swift dem Kansas-Spieler Travis Kelce einen Antrag macht oder vielleicht auch andersrum. Das ist nicht passiert. Dafür gab es aber auf jeden Fall sehr viele Bilder von Taylor im Publikum und einen Kuss on camera. Und Travis und die Kansas City Chiefs können sich, glaube ich, trotzdem auch glücklich schätzen. Die haben nämlich 25-22 gegen die San Francisco 49ers gewonnen.
Es ist beides so, dass es mich nicht interessiert. Das ist der Wahnsinn an dieser Meldung. Aber eine Sache fand ich tatsächlich lustig. Es gab ja diese Halbzeitshow von Usher und bei der Performance sind ja er und seine TänzerInnen mit Rollschuhen über die Bühne gefahren und mir wurde dann am nächsten Morgen, als ich so am Montagmorgen aufgewacht bin, meine Äuglein aufgemacht habe, habe ich mal kurz bei TikTok reingeguckt und da wurde mir so ein Video ausgespielt von einer jungen Frau, die meinte, sie wäre diese Tänzerin gewesen, die bei der Halbzeitshow von der Bühne gefallen ist. Und sie erklärt das dann, sie hätte nämlich in ihrem Lebenslauf gelogen und einfach als Skill angegeben, dass sie Rollstuhl fahren kann, weil das ja vielleicht als Tänzerin mal gebraucht wird. Das kann sie aber gar nicht. Und dann sei sie aber jetzt kurz davor gefragt worden, weil spontan jemand ausgefallen wäre und sie dann quasi über Nacht vorher das Rollschuhfahren hätte lernen müssen. Und sie meinte dann so, jo, sie wäre ja eigentlich ganz gut gewesen dafür. Aber ja, dann in dem einen Moment ist sie halt von der Bühne gefallen. Und ja, ich formuliere das Ganze jetzt mit so Konjunktivkonstruktionen, weil, und das habe ich dann später gemerkt, diese komplette Geschichte ist ziemlich sicher zumindest, eine komplette Lüge. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie wirklich bei dieser Halftime-Show irgendwie dabei war. Und soweit ich das recherchieren konnte, ist auch niemand von der Bühne gefallen, auch wenn es dazu auch wieder irgendwelche TikToks gibt. So, aber es gibt kein Bild, dass irgendjemand von der Bühne fallen zeigt. Aber dieses Video von ihr, die das so behauptet einfach, hatte trotzdem 40 Millionen Views und die Leute wünschen ihr gute Besserung und bei TikTok kriegt man ja mittlerweile auch Geld. Das heißt, sie hat auch wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht verdient durch dieses Video. Ich bin da so ein bisschen unsicher, ob das cool ist oder nicht, aber ehrlicherweise, ich finde es einfach extrem lustig, weil diese Creatorin, die macht es wohl häufiger und erzählt dann einfach zu irgendwelchen Themen, die gerade groß in den Medien sind, irgendwelche erfundenen Stories und erzählt sie dann auch so, als wären die total plausibel oder so. Ja, also selbst wenn ihr montagmorgens aufwacht, das ist das Learning aus der Geschichte und irgendwelche Videos bei TikTok seht, die plausibel klingen, dann bleibt erstmal skeptisch.
Ja, aber auch eine gute Geschichte. Ich habe auf jeden Fall Respekt für das Storytelling, was dahinter steckt, auch wenn es mega absurd ist. Jemand anders, der vielleicht ein bisschen mehr Credibility auf TikTok hat, ist Joe Biden. Von dem gab es nämlich im Zusammenhang mit dem Super Bowl auch eine Überraschung. Und zwar hat er nämlich während dem Spiel sein allererstes TikTok-Video veröffentlicht. Und das Ganze ist eine bisschen komplizierte Geschichte. Dafür braucht man relativ viel Vorwissen, was aber, glaube ich, die meisten US-AmerikanerInnen haben. Er macht sich darin nämlich über so rechte Verschwörungstheorien lustig, nach denen er sozusagen den Super Bowl manipuliert haben soll zugunsten von den Kansas City Chiefs, weil die ja wiederum mit Taylor Swift zusammenhängen und Taylor Swift angeblich auf der Seite von den Demokraten ist und mit Biden unter einer Decke steckt und alles hängt irgendwie zusammen nach dieser Verschwörungserzählung. Ja, und das Video, das endet eben mit einem Bild von Biden mit rot leuchtenden Augen und der Caption Just like we drew it up, also auf Deutsch übersetzt, genau wie wir es uns ausgedacht haben. In dem Moment macht er sich quasi darüber lustig, dass Leute ihm unterstellen, er würde das alles orchestriert haben, was aber ja wahrscheinlich einfach nicht stimmt und dafür gibt es auch keine Beweise.
Aber angeblich, also es gibt so eine Studie oder so eine Befragung oder so, dass ein Fünftel der Amerikaner glauben.
Das habe ich heute auch gesehen.
Finde ich völlig verrückt, dass Taylor Swift irgendwie eine Verschwörung ist. Also, what the fuck?
Ja, obwohl sie sich bis heute nicht eindeutig für die Demokraten geäußert hat, jetzt im aktuellen US-Wahlkampf. Das muss man, glaube ich, auch nochmal dazu sagen. Also, der wird da auch sehr viel angehängt, wofür sie vielleicht auch im Endeffekt gar nicht steht. Nichtsdestotrotz war das, glaube ich, echt ganz lustig von Biden, dass er das gemacht hat. Also, ziemlich viele Leute haben das gefeiert und es war, glaube ich, ein guter Einstieg für ihn, um jetzt auch auf TikTok aktiv zu sein und auch da Wahlkampf zu machen. Aber über alles, was da gerade in den USA so zwischen Trump und Biden los ist, sprechen wir auch später nochmal ausführlicher.
Wir haben noch einen letzten Post von der Tagesschau und zwar geht es da wieder um die Demos gegen Rechtsextremismus. Am letzten Sonntag in München war mal wieder eine davon. Laut Polizei kamen bis zu 100.000 Menschen zusammen. Die Veranstalter sprechen von 300.000. Es war auf jeden Fall eine riesengroße Demo weiterhin. Die erste Demo wurde ja abgesagt vor ein paar Wochen, weil zu viele Menschen zusammenkamen. Diesmal wurde auf der Theresienwiese demonstriert, wo sonst das Oktoberfest stattfindet. Und ja, also ich finde es krass, dass auch nach 5 Wochen immer noch eben so richtig, richtig viele Leute zusammenkommen, weil man hatte ja am Anfang gedacht, so vielleicht ist es jetzt nur mal ein Wochenende oder so, aber es scheint wirklich erstmal eine relativ dauerhafte Bewegung zu sein und das ist schon krass. Ja, und das waren jetzt die Top-Interaktionsbeiträge von der Tagesschau auf Instagram. Ich habe aber diese Woche nochmal einen kurzen Blick auf Facebook gewagt.
Mutig von dir.
Wirklich. Das ist ja eine komplett andere Welt, ne? Und das sieht man auch in der Auswertung von der Webseite 10.000fleiß.de. Das ist so eine Webseite, die auswertet, wie viele Interaktionen irgendwelche Zeitungsartikel auf Facebook hatten und auf Twitter. Und da war diese Woche der Top-Beitrag ein Artikel der Zeitung Welt über PETA, also die Tierschutzorganisation, die kritisiert hat, dass es Karusselltiere gibt. Sie fordern, dass stattdessen lieber neutrale Sachen wie Autos oder Raumschiffe genutzt werden sollen auf solchen Karussells, damit man Kindern gar nicht erst das Gefühl gibt, dass Tiere nur zur Unterhaltung da sind und Tiere dann eben darunter leiden, soll man eben auch auf Karusselltiere verzichten. Das ist so die Forderung. Und ja, dafür hat man auf Facebook wirklich überhaupt kein Verständnis. Die Kommentare könnt ihr euch vermutlich alle vorstellen. Und das ist nicht nur so irgendwie mal diese Woche ein erfolgreicher Artikel gewesen, sondern ich habe mal so ein bisschen zurückgeguckt Und dieser Artikel oder dieser Post hat tatsächlich so viele Interaktionen wie kein Newsartikel seit letztem September, also seit einem halben Jahr nicht mehr. Und damals war der Top-Performer ein Artikel über Heino, der Gendern doof findet. Also ja, nur als kleiner Einschub, um nochmal ein paar andere Nachrichtenwelten zu zeigen.
Ja, und ich glaube, du hast damit jetzt auch Facebook eigentlich ziemlich umfassend beschrieben. Also genau das und nicht mehr passiert da. Also klar, das sind so klassische Streitthemen, aber es sind auch wirklich extrem unwichtige Themen im Vergleich zu dem, womit wir uns sonst so auseinandersetzen müssen. Ich erinnere mich auch noch an irgendwelche Kinderbücher und ob die jetzt verändert werden dürfen oder nicht und so. Oder irgendwas mit Winnetou. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, so, oh Mann, habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Man kann ja darüber sprechen, aber dass das dann das ist, was die meisten Leute bewegt, das finde ich einfach immer wieder so faszinierend.
Und es gibt ja kein Gagaland, ne? Das ist ja, also erstens hat das auch die US-amerikanische PETA-Organisation gemacht. Das heißt, es hat nicht mal was mit Deutschland zu tun. Man kann jetzt nicht mal Deutschland kritisieren. Und hier fordert das niemand in der Politik so. Also es ist jetzt nicht so, dass das eingeführt wurde oder so. Nur weil irgendjemand eine Forderung hat, da dann direkt so auszurasten, ist so dumm einfach.
Ja, lassen wir Facebook lieber mal Facebook sein.
Ja.
Und wir machen weiter mit den Themen, die diese Woche ansonsten noch wichtig waren. In Teilen von Berlin wurde nämlich letztes Wochenende nochmal der Bundestag gewählt. Das Ganze war ja eine teilweise Wahlwiederholung von den Bundestagswahlen 2021. Und damals gab es ziemlich viele Probleme und Pannen bei der Wahl. Zum Beispiel keine Stimmzettel und viel zu lange Schlangen vor den Wahllokalen. Deshalb durften rund 500.000 Menschen in manchen Teilen von Berlin jetzt nochmal ihre Stimme abgeben.
Und organisatorisch lief es wohl diesmal besser. Es sind aber auch viel weniger Leute zur Wahl gegangen, muss man sagen. Die Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Bundestag sind jetzt eher minimal, aber das war auch schon vorher klar, weil es eben nur 500.000 Leute überhaupt zur Wahl aufgerufen waren. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist so der Vergleich zur Wahl 2021. Und da haben die SPD und die FDP ein paar Stimmen verloren im Vergleich. Die Grünen und die Linken, die konnten sich in diesen Berliner Wahlbezirken ungefähr halten. Und die CDU und die AfD haben dazu gewonnen. Das passt ja aktuell auch zu dem Bundestrend, den man immer in diesen Sonntagsfragen ablesen kann. Also die Ampel verliert an Zustimmung. Die Grünen sind innerhalb der Ampel noch so die stabilste Partei. Und die AfD ist eben, zumindest im Vergleich zu 2021, im Aufwind, obwohl es eben ja diese Korrektivrecherchen gab und die ganzen Demos, wo es ja so ein bisschen so aussah, als würde die AfD jetzt an Zustimmung verlieren. So groß ist dieser Effekt bisher zumindest nicht.
Ja, zumindest nicht in dem Teil von Berlin jetzt, ne? Also es ist auch immer die Frage, wie aussagekräftig ist es jetzt überhaupt, weil da eben ja maximal 500.000 Menschen zur Wahl berechtigt waren. Besonders krass ist es mit der AfD aber in einem sehr bestimmten Fall, nämlich bei der AfD-Kandidatin Birgit Malsack-Winkemann. Die hat nämlich Stimmen dazu gewonnen, obwohl sie gerade in U-Haft sitzt. Sie wurde im Dezember 2022 bei einer Großrazzia festgenommen. Vielleicht erinnert man sich auch an ihren Namen noch aus der Zeit. Ihr wird vorgeworfen, Mitglied und Unterstützerin von einer rechtsterroristischen Vereinigung zu sein. Da geht es um diese Gruppe um Heinrich den 13., Prinz Reuß und die Umsturzpläne gegen die Bundesregierung in diesem Reichsbürgermilieu. Das war damals ja eine ziemlich große Meldung. Und ja, einen Teil davon hat sie auch zugegeben. Sie bestreitet aber weiter, dass die Gruppe terroristische Ziele hätte. Und bei dieser Wiederholungswahl, da gibt es eben die Regel, dass die Stimmzettel genauso aussehen müssen wie bei der ersten Wahl. Und dementsprechend können da auch keine neuen KandidatInnen aufgestellt werden. Deshalb stand sie einfach wieder mit drauf, obwohl sie, wie gesagt, eigentlich gerade in Haft ist. Das hat jetzt erstmal keine Konsequenzen, weil sie so oder so nicht in den Bundestag gekommen wäre. Trotzdem ist es einfach krass, dass eine mutmaßliche Terroristin einfach nochmal an Stimmen dazugewonnen hat.
Voll. Und es zeigt aus meiner Sicht auch irgendwie, wie egal offenbar vielen Leuten ist, wen sie da eigentlich wählen, wenn sie die AfD wählen und wen sie da eigentlich gerade in den Bundestag potenziell lassen würden. Weil diese Frau, Malsack-Winkemann, die hatte, also die ist insgesamt ganz schillernde Persönlichkeit. Also man kann sich da, glaube ich, wirklich mal so ein paar Artikel durchlesen. Das ist einfach komplett absurd. Also sie war ja halt mal im Bundestag nach der letzten Wahl und hatte vor ihrer Festnahme eine Wahrsagerin in ihrem Bundestagsbüro beschäftigt und der dann eben mehrere tausend Euro aus Steuergeldern gezahlt. Und ja, also es ist einfach insgesamt eine so verrückte Geschichte.
Am 19. Februar 2020 hat ein rechtsextremer Deutscher in Hanau 9 Personen aus rassistischen Motiven getötet. Und das Attentat von Hanau, das ist jetzt nächsten Montag, genau 4 Jahre her. Dieses Jahr steht das Gedenken aber nochmal unter einem ziemlich besonderen Vorzeichen, würde ich sagen. Also spätestens seit der Korrektivrecherche im Januar ist ja klar, dass es in der AfD einfach bis in die Parteispitze rassistische und rechtsextreme Positionen gibt. Die Partei wurde zum Beispiel in Sachsen vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und ist bei Umfragen in Teilen von Ostdeutschland gerade stärkste Kraft. Gleichzeitig gehen aber auch eben seit dieser Korrektivrecherche, seit ungefähr 5 Wochen, regelmäßig unglaublich viele Menschen auf die Straße, um für die Demokratie zu kämpfen, und auch für die Gedenkveranstaltungen zu Hanau werden mehr Leute erwartet als in den Jahren zuvor.
Genau, das liegt vermutlich auch viel daran, dass sich die Bedrohungslage für viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit einem Migrationshintergrund noch mal krasser anfühlt. Zum Beispiel, weil ja eben von diesen Vertreibungsplänen, über die Korrektiv da berichtet hat in ihrer Recherche, auch Leute mit deutschem Pass betroffen wären, was ja krass noch mal einfach eine krasse Nummer ist. So.
Ja, und natürlich sind da alle Erfahrungen super individuell und man kann das überhaupt nicht verallgemeinern, aber wir wollen jetzt trotzdem zumindest mal mit einer Person sprechen, die Migrationsgeschichte hat, und sie fragen, wie es ihr gerade geht und ob sich ihr Gefühl in den letzten Jahren vielleicht auch verändert hat. Tesnim Kadiri ist Journalistin und unter anderem auch Host von unserem Auslandsformat Atlas. Sie bezeichnet sich selbst als Pot-Alman mit marokkanischem Migrationsvordergrund, und sie hat diese Woche dem Spiegel ein Interview gegeben und gesagt, dass sie gerade ein ganz schlechtes Gefühl hat, und darüber wollen wir jetzt mit ihr reden.
Hi.
Hi, Tess.
Hallo, schön, dass du da bist. Also AfD-Zuwachs auf der einen Seite, immer mehr Menschen gehen für die Demokratie auf die Straße, auf der anderen. Was macht es gerade mit dir?
Ich bin ziemlich frustriert und hoffnungslos at this point, weil zum einen schockiert mich, ganz ehrlich, dass so viele Leute schockiert sind von der Korrektivrecherche, weil eigentlich hätte man das ja erwarten können, dass bestimmte Menschen in diesem Land solche Pläne schmieden und vor allem auch bestimmte Menschen aus Parteien, wo einige Aussagen getroffen wurden in den letzten Jahren, bei denen man sich dachte, oh, das ist jetzt nicht so menschenfreundlich. Also muss ich sagen, ich bin ein bisschen fasziniert, dass mein Umfeld überrascht ist und sagt, oh, jetzt aber, jetzt gehen wir auf die Demo. Weil ehrlich gesagt hätten wir auch davor schon auf die Demo gehen können. Ich habe so viel schon mit meinen Freundinnen, die das selbst nicht erleben, weil sie vielleicht keinen Migrationshintergrund haben, erzählt und gesagt, dass ich Angst habe. Und ich finde, spätestens seit Hanau sollten wir diese Demos haben. Also ich bin wirklich richtig frustriert und ich merke, dass es meinem migrantisch geprägten Umfeld ähnlich geht. Also dass man so ist, ja toll, dass ihr jetzt aufgewacht seid, aber ganz ehrlich, ist ein bisschen spät, ne? Dass es erst jetzt passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Eltern, dass ich jetzt nicht abgeschoben werde nächste Woche. Davor habe ich gar nicht Angst. Das ist gar nicht mein größtes Ding. Ich weiß, dass wir Deutschland noch viel zu viel nutzen. Wir haben den deutschen Pass. It's all good. Ich glaube, andere Menschen machen sich gerade wirklich akutere Sorgen. Aber trotzdem habe ich Angst. Und ich glaube, dass es manche Menschen wirklich nicht nachvollziehen können. Aber wenn so viele Menschen trotzdem weiterhin diese Partei wählen, das macht mir Angst, wenn ich auf die Straße gehe, irgendwie durch die Straße lang laufe oder in der Bahn sitze, was bestimmte Menschen denken, wenn sie mich angucken. Weil natürlich wissen sie nicht, dass ich, weiß ich nicht, dass ich einen bestimmten Job habe oder so. Oder wissen auch nicht, dass meine Mutter mit Kopftuch trotzdem als Ärztin arbeitet. Für manche Menschen ist unser Aussehen einfach schon so eine Plakette. Und mit unserem Aussehen verbinden sie bestimmte negative Attribute und anscheinend auch die Hoffnung danach, dass wir nicht mehr in Deutschland sein können. Und das macht mir richtig, richtig, richtig Angst.
Nimmst du das eigentlich auch bei deiner Arbeit wahr? Also du bist ja jetzt auch schon relativ lange im Journalismus, dafür, dass du noch gar nicht so alt bist. Du hast schon mit 15 angefangen. Hat sich da auch was verändert?
Also ich habe vor allem Angst, dass Redaktionen jetzt denken, dass sie aufgrund von diesem Vorwurf, dass man ja linksgrün versifft wäre von rechten Bevölkerungsgruppen, jetzt umschwenken müssen und deswegen ihre Berichterstattung anpassen müssen. Also ich hoffe, dass dieser ganze Vorstoß und die Entwicklungen seit Black Lives Matter nicht einfach für nichts sind. Also dass wir jetzt einfach so einen Umschwung machen und sagen, wir wollen ja jetzt nicht so wirken. Ich hoffe, dass man trotzdem weiter nach journalistischen Standards arbeitet und mache mir da Sorgen.
Also dass es quasi über so Bande eine Einwirkung dann doch auf den Journalismus hat, der gemacht wird. Was würdest du dir denn außerhalb vom Journalismus von Menschen ohne Migrationsgeschichte wünschen?
Ich würde mir von Menschen ohne Migrationshintergrund wünschen, dass sie nicht nur auf Anti-AfD-Demos gehen und lustige Plakate schreiben, wie kein Döner für Nazis, sondern wirklich überdenken, welche politischen Entscheidungen finden sie nicht korrekt, welche rechten Meinungen finden sie nicht okay, auch wenn sie zum Beispiel aus anderen Parteien kommen, dass Flüchtlinge, dieser Begriff, hoffentlich bei uns, dass er irgendwie gestrichen wird. Ich finde, dass er geflüchteten Menschen total die Menschlichkeit abspricht. Und ich wünsche mir, das ist mir sehr wichtig, dass im Umfeld angefangen wird. Also dass man wirklich anfängt, in der Familie darüber zu sprechen und bestimmte Gespräche führt. Gerade war Weihnachten gefühlt, das ist ja nicht so lange her, und ganz viele Freundinnen, die ohne Migrationshintergrund, haben mir erzählt, wie anstrengend sie es fanden, bestimmte Gespräche zu führen. Und ja, ich verstehe, dass das bestimmt anstrengend ist, aber ich würde mir wünschen, dass man diese Gespräche trotzdem weiterführt. Also ich finde es ganz schwierig, wenn man dann sagt, oh ja, ja, man will jetzt auch nicht, du musst ja auch verstehen, man will jetzt auch nicht irgendwie den Familienfrieden auflösen. Das Private ist politisch. Deswegen sollte man auch im Privaten bestimmte Meinungen durchsetzen, wenn man sie denn selbst auch teilt.
Tesnim Kadiri, vielen Dank.
Danke dir. Instagram und Threads sollen unpolitischer werden. Das hat der Instagram-Chef Adam Mosseri angekündigt. Und das Ganze soll so funktionieren. Insta- und Threads-NutzerInnen sehen nur noch politische Inhalte von Accounts, denen sie sowieso folgen. Vom Algorithmus kriegt man keine politischen Inhalte mehr vorgeschlagen. Das soll so standardmäßig in den Einstellungen festgelegt werden. Die können aber auch, wenn man es möchte, händisch wieder geändert werden.
Für uns als Öffentlich-Rechtliche ist es natürlich eine heftige Nachricht, weil wir wollen und müssen ja Leute erreichen, auch mit politischen Inhalten, auch mit Informationen über Politik, und nutzen dafür halt auch Social Media, gerade wie bei Funk. Und da sind wir natürlich zwangsläufig immer auch ein bisschen auf Algorithmen angewiesen. Wir haben aber jetzt natürlich direkt auch mal geschaut beim Funk-Insta-Account, was gilt denn da überhaupt als politisch? Als Creator kann man das sich auch anzeigen lassen, ob da eigene Posts rausgefiltert wurden. Und diese Auswahl, also 77 Posts, werden weniger angezeigt, sagt Instagram von der Funk-Instagram-Seite. Und diese Auswahl ist wirklich seltsam, muss man sagen. Also das ist zum Beispiel ein Post über einen neugeborenen weißen Hai. Der wurde als politisch geflaggt und in der Reichweite beschränkt. Und man kann dann Widerspruch einlegen, dann wird es auch wieder aufgehoben. Und das machen wir natürlich auch. Und bei uns sind diese Posts, also kein einziger Post ist jetzt aktuell noch runtergerankt, schreibt Instagram. Aber es macht halt den Job nicht gerade leichter, wenn man dann immer wieder Widerspruch einlösen soll. Und man sieht dann eben schon, zumindest wurden zwischenzeitlich Posts runtergerankt mit den Themen zum Gedenktag, zum Nationalsozialismus zum Beispiel, Posts über die Demos gegen Rechtsextremismus, Posts aber auch über Themen wie, welches Waschmittel man für welches Kleidungsstück nehmen soll und so. Und ja, das ist halt eine so verrückte Auswahl. Ich will einfach nicht, dass die Algorithmen von Instagram irgendwie entscheiden, die offensichtlich nicht so gut sind darin zu erkennen, welche Inhalte da gerade passieren und was politisch ist und was nicht. Und dass die jetzt entscheiden, was vielen Leuten angezeigt wird und was nicht, ist schon verrückt. Ich meine, das haben sie immer schon entschieden, I guess. Aber es ist ein bisschen gruselig, welche Macht diese Algorithmen haben. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung, um was Positives zu sagen, dass sie einen Podcast hört, wo eben nicht Algorithmen entscheiden, welche Themen hier vorgestellt werden.
Ja, sehr gut, dass ihr hier seid. Aber es geht natürlich eigentlich nicht nur um uns, sondern auch einfach darum, dass solche Entscheidungen ja aktiv in den politischen Diskurs eingreifen. Also einfach dadurch, dass der Algorithmus dann eine Ausnahme für, in Anführungszeichen, politische Inhalte macht. Und dieses Jahr, da stehen ja sowohl in den USA als auch bei uns und in Deutschland einfach Wahlen an. Und da wird natürlich umso mehr über Politik gesprochen. Was diese Entscheidung jetzt für Konsequenzen haben könnte, haben wir mal bei Gavin Karlmeier nachgefragt. Der ist nämlich Journalist und macht unter anderem den Social-Media-Podcast Haken dran.
Dass Meta jetzt keine politischen Inhalte mehr algorithmisch verstärken möchte, wie Sie sagen, wird auf jeden Fall auch Auswirkungen auf das Wahljahr haben. Und das gilt nicht nur für die drei Landtagswahlen, die wir in Deutschland haben. Also hierzulande merken wir schon, dass diese Filterblasen, die eben entstehen, dadurch, dass wir eigentlich nur noch politische Inhalte von denen sehen, die eh unserer Meinung sind, und die gegenseitige Verstärkung, die dadurch passiert, sondern das werden wir auch vor allem mit Blick auf die US-Wahl merken. Also in den USA ist die Spaltung der Gesellschaft ja ganz, ganz tief eingedrungen in das Miteinander oder fast schon Gegeneinander und vor allem in das politische Leben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man eben auch nur noch die Inhalte angezeigt bekommt, politischen Inhalte angezeigt bekommt, die Leute posten, denen man schon folgt, dann gibt es eigentlich gar keinen Austausch mehr mit Leuten, die anderer Meinung sind, weil man jahrelang eigentlich damit zugebracht hat, sich die Timeline bei Instagram so zusammenzubauen und jetzt eben auch bei Threads so zusammenzubauen, dass man eben eigentlich ja nur noch unter Gleichgesinnten ist. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil das am Ende dazu führt, dass diejenigen, die irgendwie politisch in den Rändern stattfinden, dort bleiben werden, weil sie keinerlei Mittelmaß mehr erleben, weil sie sich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die ihnen das Mittelmaß zeigen. Und diejenigen, die in der Mitte unterwegs sind oder die völlig neutral unterwegs sind oder die journalistisch arbeiten, die Medienschaffenden, wir am Ende, wir haben keine Möglichkeit mehr, Leute zu erreichen, die eigentlich grundsätzlich vielleicht sogar noch empfänglich für solche Inhalte gewesen wären. Also ehrlicherweise ist das für die Demokratie eine Lose-Lose-Situation, was da passiert. Und ich gucke da mit großer Sorge auf die bevorstehenden Wahlen.
Das war Social-Media-Beobachter Gavin Karlmeier. Und eine Sache noch, was genau alles als politischer Inhalt gilt, haben Instagram und Meta auch noch gar nicht richtig definiert. Also wenn man in diese Einstellung reinguckt, dann heißt es nur, Inhalte zu Regierungen, Wahlen und sozialen Themen, die eine große Gruppe von Menschen oder die Gesellschaft im Ganzen betreffen. Und das kann ja zum Beispiel politische Werbung sein, aber das könnte rein theoretisch auch irgendwas mit dem Klimawandel oder mit Karneval zu tun haben, wenn es viele Menschen betrifft. Also es ist im Prinzip alles. Oder Waschmittel.
Ja, oder Waschmittel, ja. Also irgendwie eine sehr merkwürdige Definition und alles sehr unklar. Aber ich weiß nicht, wie bewertest du das ganze Thema? Weil ich bin ehrlich gesagt voll hin und her gerissen dazu. Auf der einen Seite ja, Instagram nimmt sich natürlich viel raus und das ist so ein bisschen problematisch, wenn die sich so viel Macht anhäufen, da zu entscheiden, was viel ausgespielt wird oder so. Aber zumindest, das dachte ich mir dann, sagen sie das halt. Sie machen das einigermaßen transparent. TikTok rankt ja auch fröhlich vor sich hin. Da ist aber überhaupt nicht klar, nach welchen Kriterien sie das tun. Und dann gibt es da immer so einzelne Tests und dann merkt man, einzelne Worte oder Schlagworte werden offenbar beschränkt. Also manchmal Sachen, die mit Sex zu tun haben oder so. Manchmal aber auch, was weiß ich, wenn man jetzt über das Massaker am Platz des himmlischen Friedens erzählen wollen würde, wird es bei TikTok wahrscheinlich nicht so doll angezeigt. Und ja, wir denken bei so politischen Inhalten natürlich schneller an unterdrückte Leute, die jetzt endlich ihre Stimme kriegen über Social Media und so. Und ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Teil davon. Aber politische Inhalte sind ja eben auch Hass und Hetze von Rechtsextremen zum Beispiel. Und ich denke mir dann auch so, vielleicht ist es ganz gut, wenn Instagram einfach ein bisschen weniger politisch ist, weil das am Ende generell Social Media einfach die Polarisierung mehr vorantreibt. Und wenn da weniger Politik stattfindet und aber trotzdem die Leute sich politisch informieren über andere Mittel, wie zum Beispiel die Tagesschau-App oder diesen Podcast oder was auch immer, ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe da ganz viele Gefühle dazu. Ich glaube, das Erste, was ich mir gedacht habe, war so, alle regen sich darüber auf, dass ein Algorithmus eingeschränkt wird. Dabei ist doch das eigentlich immer, was die ganzen Leute nicht wollen, dass eben der Algorithmus vorschlagen kann und random auswählen kann. Und jetzt auf einmal wünscht man sich ihn wieder zurück. Also ich verstehe auch, warum man das eben kritisieren kann, aber aus der Logik, aus der wir ja sonst immer kommen, wo man irgendwie sagt, so die Algorithmen sind viel zu mächtig, fand ich das irgendwie ein bisschen absurd, dass darüber eigentlich keiner gesprochen hat, dass das ja auch nur ein konstruierter Mechanismus ist und jetzt nicht den natürlichen Verlauf der Dinge und des Diskurses irgendwie normal abbildet oder so.
Voll. Vor allem, was sind denn die politischen Inhalte, die dann viel vorgeschlagen werden? Es sind halt die ganz einfachen Meinungsdinge, die halt viel Interaktion ausrufen. Wie zum Beispiel Peter verbietet Karussell oder Peter Phil schlägt vor, weniger Karusselltiere zu benutzen. So, sowas kriegt dann viel Interaktion, wird viel ausgespielt und sorgt doch nicht dafür, dass Leute am Ende eine ausgewogene politische Wahlentscheidung treffen oder so, sondern da werden Leute einfach völlig wahnsinnig gemacht mit irgendwelchen Bullshit-Meldungen, die sie dann plötzlich für ultra relevant halten, obwohl sie gar keine Auswirkungen auf das echte Leben haben erstmal. Also das wäre jetzt so meine Einschätzung. Deswegen, ja, ein bisschen weniger Politik auf Facebook wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was witzigerweise, da haben sie das vor 2 Jahren schon gemacht und das hat ja offensichtlich überhaupt keine Auswirkungen. Also deswegen glaube ich insgesamt, also meine Vermutung ist, dass es jetzt so eine Meldung von Meta war, um mal so eine Diskussion zu entfachen, aber in Wirklichkeit werden die da gar nicht viel dran ändern.
Ich glaube, dass halt sowohl Hass und Hetze als auch wichtige Nachrichten dadurch verloren gehen können und dadurch gleicht es sich vielleicht am Ende sogar ein bisschen wieder aus. Ich habe vor allem Angst davor, dass dieser Algorithmus eben einfach Quatsch macht und random Sachen auswählt und dadurch einfach auch andere Sachen irgendwie untergehen. Ich bin aber auch mal gespannt, wie groß die Auswirkungen am Ende wirklich sind und ich glaube, dass das Internet kein fairer Ort ist, ist irgendwie so oder so gegeben.
Ja, informiert euch bitte nicht nur über Social Media und ich glaube, die größte Gefahr könnte sein, dass einfach Leute Sorge haben, sich politisch zu äußern, weil sie sagen, keine Ahnung, ich verdiene Geld über Social Media, deswegen traue ich mich nicht mehr, was politisch zu sagen, weil die Gefahr da sein könnte, dass es runtergerankt wird und mein ganzer Account davon betroffen ist. Und das kann, glaube ich, kritisch sein, wenn Leute das Gefühl haben, einfach, dass sie nicht mehr sagen können, wenn sie zum Beispiel Unrecht erfahren oder so. Und wir bleiben im Internet und gehen mal zu einem Podcast, wo man dann sagen kann, vielleicht sind Podcasts auch nicht immer die allerbeste Methode, um sich zu informieren. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Hoss und Topf und der ist jetzt auf TikTok gesperrt worden. Wenn ihr den nicht kennt, das ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, seit Monaten zumindest auf der Spitzenposition der Spotify Podcast Charts, angeblich 2 Millionen Hörer pro Monat. Und der wurde gesperrt, weil er laut TikTok gefährliche Falschinformationen und gefährliche Verschwörungstheorien verbreiten würde. Und wir als Funk können das ziemlich klar bestätigen, ehrlich gesagt. Unser Format Fake Check hat schon vor Monaten Aussagen von Hoss und Hopf geprüft. In einem konkreten Video ging es zum Beispiel um Leitungswasser, das angeblich gesundheitsschädlich für Menschen sei. Und ja, wir haben, also die Leute von FakeCheck haben dann wirklich intensiv alle Quellen, Statistiken und Experten nochmal gecheckt, auch die, die da im Video selbst genannt wurden oder im Podcast selbst genannt wurden. Und sie kommen am Ende zu dem Urteil, dass die Aussagen von Hoss und Hopf wirklich einfach falsch sind. Teilweise zitieren sie wohl Experten, die eigentlich das Gegenteil ausdrücken von dem, was da behauptet wird. Und generell lässt sich sehr klar sagen, das Leitungswasser in Deutschland hat natürlich auch nachweisbare Rückstände von Schadstoffen. Das ist aber auch klar. Es wird aber viel gefiltert, überprüft. Es gibt harte Grenzwerte und ExpertInnen kommen eigentlich sehr einhellig zu dem Schluss, dass Leitungswasser eben gut ist. So, und das wird da eben zum Beispiel falsch dargestellt.
Ja, das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Aber wir kommen trotzdem nochmal zurück zu dem Podcast. Dahinter stecken einmal Chiara Hussein-Pur, genannt Hoss, und Philipp Hopf, genannt Hopf. Wir fangen mal ganz kurz mit dem Jüngeren an. Also Chiara Hussein-Pur bzw. Hoss ist Anfang 20 und als Krypto-Influencer bekannt. Auf seinem YouTube-Kanal und in Interviews erzählt er, dass er ein Selfmade-Millionär sei. Wie genau er seine Millionen verdient hat, ist aber nicht bekannt. Die andere Hälfte vom Podcast ist Philipp Hopf, der ist Mitte 40 und betreibt laut eigenen Angaben eine Firma, die Investoren bei Aktien berät, die als relativ riskant gelten. Außerdem hat er auch einen YouTube-Kanal, auf dem er über Anlagestrategien spricht. Man muss bei allem aber auch dazu sagen, es ist sehr schwer, Dinge über die beiden herauszufinden, die wirklich bestätigt sind.
In dem Podcast geht es dann aber auch nicht nur um Finanzen oder um Leitungswasser oder so. Hoss und Hopf besprechen da ganz viele politische Themen, vor allem auch, also zum Beispiel haben sie über die Bauernproteste geredet, über Geflüchtete, auch über Jeffrey Epstein. Und dabei vertreten sie dann ein Weltbild, das ich als ziemlich rechts einordnen würde oder als sehr AfD-nah an vielen Stellen auch. Vor allem verbreiten sie auch immer wieder Verschwörungsmythen und Desinformationen. Sie sprechen zum Beispiel viel von sogenannten Eliten und den Mainstream-Medien, die die Wahrheit verzerren würden. Sie haben auch schon mal zum Beispiel behauptet, dass Deutschland mehr Geflüchtete als alle anderen EU-Staaten zusammen aufgenommen hätten, was auch wieder eine Fehlinterpretation von der Statistik ist. Das haben verschiedene JournalistInnen schon aufgedeckt. Ja, und generell wurden relativ viele Aussagen mittlerweile von verschiedenen Medien und JournalistInnen überprüft und da wurde fast immer festgestellt, dass es irgendwie einen wahren Kern gibt. Also es gibt dann schon mal irgend so eine Statistik, wo man irgendwas rauslesen könnte, aber die sie halt falsch wiedergeben, wo dann Schlüsse falsch gezogen werden oder Sachen zugespitzt werden, die nicht sein können. So, also wo es wirklich, es sind nicht komplette Falschinformationen, da muss man wirklich sehr aufmerksam sein, wo da eben falsch abgebogen wird, aber da gibt es mittlerweile relativ viele Faktenchecks zu.
Ja, und jetzt nochmal zur Verbindung zwischen Podcast und TikTok. Die haben sich nämlich was ganz Schlaues ausgedacht.
Das ist aber wirklich schlau.
Ja, das ist leider wirklich
schlau. Eine schlaue Strategie.
Ja, die haben eigentlich keinen eigenen TikTok-Account, aber es gibt sehr viele Fan-Accounts, die Inhalte von den beiden teilen. Und zwar, weil sie eine Challenge gemacht haben. Sie schütten nämlich regelmäßig Preisgeld an die Leute aus, die besonders erfolgreiche Clips aus dem Podcast teilen. Und das motiviert einfach sehr viele Leute, die hoffen, dadurch reich zu werden. Deshalb haben diese Clips die For You-Page von richtig vielen Leuten in letzter Zeit krass geflutet. Der Account, der jetzt gesperrt wurde, war der erfolgreichste Fan-Account. Der nennt sich Hoss und Hopf Podcast. Und hat mehr als 160.000 Follower. Laut TikTok ist die Sperrung dauerhaft. Eine TikTok-Sprecherin hat es mit den Community-Richtlinien nochmal begründet. Die sagen, wir gestatten keine ungenauen, irreführenden oder falschen Inhalte, die Individuen und der Community erheblichen Schaden zufügen können, unabhängig von ihrer Absicht. Und damit ist TikTok die erste Plattform, die das macht. Also man kann den Podcast weiter auf Spotify und auch auf YouTube abrufen. Was glaubst du, warum TikTok das gemacht hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die stehen ja generell sehr unter Druck und werden viel kritisiert, über was für Inhalte sie so ausspielen. Und ich glaube, dass das am Ende eine Imagefrage ist. Ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen Plattformen da eben reagieren werden, wo diese Podcasts, wie du ja sagst, noch abrufbar sind. Es ist tatsächlich, man muss diesen Einfluss, glaube ich, sich so ein bisschen klar machen, weil bei TikTok ist es natürlich so, gerade dadurch, dass es dann so Ausschnitte, die noch von Usern zusammengeschnitten werden, sind diese Aussagen, die dann treffen, auch nochmal verkürzt, so, was es nochmal krasser macht. Und dieser Podcast scheint wirklich einen relativ großen Einfluss auf Jugendliche zu haben. Also es gibt zum Beispiel einen Artikel im Stern von einer Redakteurin, die erzählt, wie ihr 14-jähriger Sohn von diesem Podcast eben sehr beeinflusst wurde, offenbar, der jetzt sehr viele Sachen glaubt, die nicht stimmen. Und sehr klar halt auf der Seite der AfD ist und sie fragt sich halt, wie soll sie jetzt damit umgehen, wenn er das halt irgendwie aus einem Podcast hört von Leuten, die er irgendwie cool findet und die sehr starke Aussagen treffen. Deswegen glaube ich, muss man da irgendwie mit umgehen, aber ja, es ist auch immer die Frage, so ist vielleicht die Sperrung wirklich die beste Idee, weil dadurch wirkt es dann halt auch wieder so, als würde da so die Wahrheit verborgen werden oder so, obwohl es halt einfach gefährliche Falschinformationen sind. Das ist ja immer so die große Frage. Wie findest du das denn?
Ja, das ist ja voll die Logik, in die das dann auch reinspielt. Das finde ich auch das Schwierige, weil ich auch diesen Artikel gelesen habe und mich auch gefragt habe, ja toll, was macht man jetzt damit? Wie kommt sie jetzt an ihren 14-jährigen Sohn ran? Weil der wird ganz sicher nicht jetzt wieder das glauben, was Mama und Papa sagen, selbst wenn sie mit ganz vielen Zahlen und Argumenten ankommen. Erst recht, wenn das dann verboten wird, dann sieht das eben so aus, als wäre es eben die Elite und die Massenmedien, die das Ganze jetzt auch noch unterdrücken wollen würden. Deswegen, also ich finde es gut von TikTok, aber ich sehe da auch keinen Ausweg. In den USA ist die Wahlkampfstimmung gerade richtig aufgeheizt. Im November, da stehen ja die Präsidentschaftswahlen an und eigentlich sind wir noch in der Phase, wo es darum geht, wer überhaupt gegen wen antritt. Für viele scheint es aber schon relativ klar zu sein. Vermutlich steht das gleiche Duell an, das wir schon vor 4 Jahren hatten, nämlich Joe Biden gegen Donald Trump.
Ja, ich persönlich finde es ziemlich krass. Es sind ja noch 9 Monate bis zur Wahl und diese Woche wurde sich aber jetzt schon heftig über einzelne Aussagen von Trump aufgeregt. Und zwar finde ich so heftig wie seit seiner Präsidentschaft nicht mehr. Von deutschen Talkshows bis Olaf Scholz, alle haben sich dazu geäußert und konkret geht es dabei um die NATO. Trump sagt nämlich, wenn Länder das 2%-Ziel nicht einhalten, also nicht 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung benutzen, dann würde er diese Länder nicht mehr verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Er würde den Angreifer, sagt er, sogar ermutigen, das zu tun, was er will. Das ist halt schon krass.
Manche sagen jetzt, da hat er einen Punkt. Also diese 2%, die sind ja eine Absprache und da müssen sich die Länder dran halten. Aber die werden einfach von total vielen europäischen Ländern eben nicht eingehalten. Und selbst Deutschland schafft es 2024 vermutlich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Und trotzdem sehen die meisten das jetzt aber wirklich super kritisch, weil die NATO, die ist ja ein Bündnis von Staaten, die sich eigentlich gegenseitig beschützen wollen. Und wenn er das jetzt in Frage stellt, dann kann das für die Sicherheit in Deutschland und Europa echt schwierig werden.
Genau, ich habe mich dann trotzdem aber auch erst mal gefragt, so, ist es nicht so ein ganz, ganz typischer Wahlkampf-Move, wie wir ihn eigentlich schon von Trump mittlerweile kennen sollten? Also er provoziert halt, löst damit eine Diskussion auf, alle reden dann drüber und am Ende kann er bei seinen Wählern wahrscheinlich trotzdem Profit da rausschlagen, weil die ja wahrscheinlich auch wirklich nicht verstehen, warum die USA jetzt Geld dafür zahlen sollte, dass Europa beschützt wird und so. Ob das wirklich so ist, das fragen wir mal Gudrun Engel. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio Washington. Hi, Gudrun.
Hallo.
Also ja, mein persönliches Gefühl diese Woche war wirklich die ganze Zeit, dass die europäische Politik und Medien da Donald Trump gerade voll auf den Leim gehen. Wie ist denn dein Eindruck?
Es ist halt schon so, dass Trump, obwohl er weder offiziell bislang Kandidat ist, noch irgendein politisches Amt gerade hat, komplett die Weltpolitik bestimmt. Das ist schon irre, das muss man schon so sehen. Egal, was er sagt oder tut, alle steigen drauf ein, alle äußern sich dazu und alle verhalten sich auch irgendwie dazu. Und dafür, dass der Mann im Moment wirklich kein Amt hat, ist es schon sehr bemerkenswert. Und da merkt man einfach schon, dass er noch eine unglaubliche Macht hat.
Auf was müssen wir uns dann jetzt noch so alles einstellen in diesem Wahlkampf?
Also ich glaube, es wird richtig schmutzig. Trump ist ja vor allem dafür bekannt, hast du ja gerade selber gesagt, dass er die mal testet, wie weit er gehen kann, dass er Sachen sagt, von denen alle denken, wow, das hätte ich mich nie getraut, das zu sagen. Aber er wirft dann quasi einfach mal so einen Stein ins Wasser und guckt, wie weit die Wellen schlagen. Das hat er professionalisiert, das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das wird noch richtig, richtig schmutzig leider. Also das, was wir gerade sehen, das haben wir das Gefühl hier in den USA, ist nur so ein bisschen das Vorgeplänkel.
Okay, also 9 Monate komplette Eskalation, höre ich daraus.
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wir überlegen uns auch alle, ja, wie gehen wir denn damit um? Also auch die Frage, es gibt ja super viele Verschwörungstheorien mittlerweile schon und Verschwörungserzählungen. Das ist ja vollkommen absurd. Aber wir fragen uns natürlich auch immer alle, wie gehen wir denn damit um? Ja, worüber berichten wir denn? Wir können ja nicht über jedes Absurdistan-Thema sprechen. Vor allem, weil wenn wir es tun, irgendwas bleibt ja auch immer hängen. Das ist ja das Blöde daran. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schwere Situation auch zu entscheiden, was davon muss man ernst nehmen und was davon kann man weglassen.
Voll. Und gerade in der konkreten Situation finde ich es tatsächlich auch schwierig, weil man, wenn Deutschland das jetzt ignorieren würde oder Europa und dann ist Trump halt irgendwann Präsident und sagt dann wirklich, yo, ich verteidige euch jetzt nicht mehr, dann müsste ja schon längst was getan worden sein, dass eben die Verteidigungsausgaben höher sind, dass man nicht mehr auf die USA überhaupt angewiesen ist. Das heißt, man muss ja wahrscheinlich jetzt sogar darauf reagieren, oder?
Naja, also das NATO-Thema war ja schon sein großes Thema, als er Präsident war. Da hat er ja schon immer allen gesagt, Leute, ihr müsst jetzt mal Kohle investieren, weil wir sind hier nicht die Einzigen, die immer die Weltpolizei spielen können. Da hat er ja auch tatsächlich einen Punkt, ne? Jetzt hat Deutschland ja gesagt, wir schaffen es zum ersten Mal in mehr als 30 Jahren so viel Geld für Verteidigung auszugeben. Ich wäre natürlich auch sickig, wenn ich jemandem immer sagen würde, hey, du hältst dich hier nicht an die Vereinbarungen. Das kann ich schon verstehen. Aber dass er natürlich sagt, ich würde Russland sogar sagen, fall doch da mal ein, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber das zeigt schon das Mindset so. Also der Mann ist halt in allererster Linie immer Geschäftsmann gewesen. Der macht Deals, der macht Verträge. Und wenn sich jemand an einen Vertrag nicht hält, so in dem Fall, wenn nicht alle genug zahlen, dann sagt er halt, dann steige ich aus dem Vertrag aus. Und dann ist es ihm aus seiner Perspektive halt vollkommen Schnuppe, ob es da jetzt um die Verteidigung der westlichen Welt geht, um die NATO oder was auch immer.
Jetzt macht ja Trump in seinem Wahlkampf eigentlich immer diese Anti-Kampagnen. Das haben wir, glaube ich, vor 4 Jahren gesehen, das haben wir vor 8 Jahren gesehen. Und eines der Haupteinfahrtstore oder Kritiktore bei Joe Biden ist natürlich sein Alter. Joe Biden ist jetzt 81, vergisst immer mal wieder was oder verwechselt Dinge bei Pressekonferenzen und so. Ich glaube, wir haben da alle irgendwelche Videoausschnitte schon gesehen. Und deswegen höre ich jetzt immer mal wieder, dass es so die Theorie gibt, dass er vielleicht doch noch vor der Wahl ausgetauscht werden könnte. Zum Beispiel, dass dann doch ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin antritt. Vielleicht Michelle Obama, also die Frau vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Irgendwie denke ich mir dann so, ja, das klingt ja irgendwie klug, weil dann hat Trump gar nicht so diese Zeit, eine Anti-Kampagne so zu starten. Aber ja, weiß ich nicht, ist das denn realistisch?
Also, zweigeteilte Antwort. Es ist möglich, ihn noch auszutauschen. Kann sein, es gibt auch innerhalb der Demokraten durchaus Leute, die sagen, ey, das Problem ist echt das Alter und da können wir keine Schnitte machen. Im Moment sagen die meisten Wähler hier, jo, wir würden Biden wählen, um Trump zu verhindern, aber nicht, weil wir Biden geil finden. So, also das Alter ist ein Problem. Man könnte ihn austauschen beim Parteitag, aber wenn wir jetzt drüber reden, gegen wen würden wir ihn denn austauschen? Und bei Michelle Obama, da würde ich sagen, also das ist wirklich großer Schwachsinn. Michelle Obama hat immer schon gesagt, sie interessiert sich null für Politik. Sie hat keinen Bock auf ein politisches Amt und sie will niemals eins haben. Also Michelle Obama würde ich komplett ausschließen. Es gibt natürlich ein paar jüngere Demokraten, die sagen, sie haben durchaus Interesse und sie können sich vorstellen, mehr Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Aber da reden wir dann zum Beispiel, ich kann mal ein paar Namen sagen, da reden wir über Gretchen Whitmer, die kommt aus Michigan, das ist ein Swing State, die ist da sehr beliebt, die könnte was reißen. Dann gibt es noch Newsom in Kalifornien, der hat schon die ganze Zeit so Debatten gemacht, auch im Fernsehen, auch mit DeSantis und so weiter, dass er eben zeigt, er ist ein geeigneter Kandidat. Dann gibt es noch Pritzker aus Illinois. Also es gibt einfach ein paar demokratische Politiker, die durchaus in der Lage wären und auch einspringen könnten, die sind alle so zwischen 50 und 60. Das wäre ja schon wahnsinnig jung im Vergleich zu Biden. Aber Michelle Obama kann man ausschließen.
Dann sag mal ganz kurz, auf einer Skala von 1 bis 10, wie realistisch ist es, dass Biden nicht antreten würde?
Boah, das fällt mir wahnsinnig schwer, weil das Problem ist, das ist so wie eine Achterbahnfahrt ein bisschen, ne? Wenn er wieder Merkel mit Kohl verwechselt oder Macron mit Mitterrand, dann denken alle, oh Gott, bitte lass ihn dringend austauschen. Und dann gibt es wieder ganz süße Momente. Also gestern gab es ein ganz, ganz sweetes Video zum Valentinstag mit ihm und seiner Frau. Und dann schmelzen wieder alle Herzen weg und dann denken alle, ach ja, der ist ja doch irgendwie nett. Also es ist echt schwer zu sagen, es ist echt eine Achterbahnfahrt.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Bidens Strategie. Eine davon, um ihn jünger zu machen, könnte ja eben auch sein, dass er jetzt auch auf TikTok am Start ist. Er hat zumindest zum Super Bowl sein allererstes Video gepostet und das ist eigentlich auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Glaubst du, dass diese neue Social-Media-Strategie bei den jungen Leuten ankommt?
Naja, ich glaube, er hat einfach gemerkt, er muss jetzt ganz dringend sich überall hin bewegen, wo die jungen Wähler sind. Wir haben ja hier auch eine Riesendebatte über Taylor Swift und ob Taylor Swift Biden noch unterstützen könnte, weil die ja wahnsinnig viele Millionen Follower hat auf allen Social-Media-Plattformen und es ihm natürlich wahnsinnig helfen würde, wenn Taylor Swift eben sagen würde, wie bei der letzten Wahl, ey, wählt doch mal Biden. Das hätte schon einen großen Einfluss. Es hätte mit Sicherheit größeren Einfluss, wenn Taylor Swift es sagen würde, wie wenn er selber seine Kampagne macht. Aber er hat jetzt eben begriffen, er muss jetzt halt überall dahin, wo die jungen Wähler sind. Viele von denen sind noch gar nicht registriert zur Wahl und die muss er abholen.
Lass uns aber auch noch mal ganz kurz über Trump sprechen. Der hat nämlich im Dezember in einem Interview mit Fox News eine Art Scherz gemacht und behauptet, dass wenn er wiedergewählt wird, er zumindest an seinem allerersten Tag ein Diktator sein wird. Und das hat natürlich viele Leute in den USA super entsetzt. Mal angenommen, er würde gewinnen, was ja laut Umfragen zumindest möglich wäre. Was wären denn dann eigentlich seine Ziele? Also will er so regieren wie in der letzten Amtszeit oder will er wirklich ein Diktator werden?
Naja, hat er gesagt, er wäre Diktator für einen Tag und würde dann ganz viele Gesetze in Kraft setzen, die er sonst nicht durchkriegen würde durch den Kongress und den Senat und so weiter. Ne? Ganz vieles, was er tatsächlich sagt, was er machen will, hat tatsächlich antidemokratische Tendenzen. Das muss man ganz klar so festhalten. Und das ist sehr beängstigend und beunruhigend. Wenn man auf die Themen guckt, dann ist es natürlich im Moment erstmal so, es geht um die Grenze und wie kriegt man die dicht? Wie schafft man es, dass niemand mehr aus Mexiko in die USA kommt? So, das ist das Hauptthema. Und dann eben keine Hilfe mehr für die Ukraine, kein Geld überhaupt mehr für andere. Also ich meine, klar, make America great again. Es geht um Amerika und nicht um, wie helfen wir bei der NATO den anderen in Europa, wie helfen wir der Ukraine mit Geld oder Waffen? Wie helfen wir Mexikanern, Venezolanern oder sonst wer, der da über die Grenze läuft, sondern Amerika. Darum geht es ihm. Und um das Ziel zu erreichen, ist er halt bereit, sehr viel auch, umzusetzen oder zu ändern hier im politischen System, sodass er diese Ziele halt durchsetzen kann, ohne dass ihm jemand in die Quere kommt.
Es wird auf jeden Fall spannend bleiben und ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten 9 Monaten, wenn wir da durchgehend über solche Themen reden müssen. Aber danke dir, Gudrun, für die ganze Einordnung.
Dankeschön.
Sehr gerne. Ich habe eher Angst vor dem, was danach kommt.
Ja, fühle ich auch. Aber jetzt nochmal ein bisschen weg von Trump und hin zur Sicherheitslage der EU selber. Das ist halt eine Diskussion, die jetzt sehr groß geworden ist in dieser Woche. Also wenn Russland auf die Idee kommen würde, Länder aus der NATO oder der EU anzugreifen, dann würde ja dieser Bündnisfall gelten. Das heißt, Deutschland müsste dann auch so tun, als würde es selbst angegriffen werden. Die Einschätzungen dazu sind jetzt total unterschiedlich, aber es gibt eben einige Experten, die halten es für eine reale Gefahr. Vermutlich zwar erst in einigen Jahren, aber bis dahin sollte Europa auf jeden Fall in der Lage sein, sich zu verteidigen.
Schauen wir mal ganz kurz auf den Stand jetzt. Also der Militärhistoriker Sönke Neitzel hat im Deutschlandfunk gesagt, dass einfach die Verteidigung ohne die USA dann wirklich schwieriger werden könnte. Einmal liegt es an den Streitkräften, die einfach gerade in keinem guten Zustand sind. Also das Hauptproblem seien da mangelnde Munition, Logistik und Ersatzteile. Das hat man ja einfach auch schon öfter gehört. Und spätestens nach einer Woche würde dann wahrscheinlich eigentlich Munition aus den USA benötigt werden. Aber es geht eben auch, und diese Diskussion ist diese Woche nochmal wirklich besonders wichtig geworden, um das Thema Atomwaffen oder, wie man es auch höflicher ausdrücken könnte, nukleare Abschreckung. Die Frage ist, ob die EU mehr eigene Atombomben braucht, weil die haben die USA ja eben auch. Frankreich ist aktuell das einzige Land in der EU, das Atomwaffen hat, aber die sagen auch, sie würden die gerne teilen, weil es einfach super teuer ist. Und vielleicht braucht Europa einfach auch noch mehr davon. Zumindest sagen das manche. Es müssten ja genug sein, damit Russland wirklich abgeschreckt ist.
Genau, das ist ja immer diese Logik von der Abschreckung, dass man glaubhaft machen muss, dass man sich gut verteidigen kann, wenn man angegriffen wird, sodass der Angreifer gar nicht erst auf die Idee kommt, anzugreifen, weil er das Gefühl hat, das würde ihm selber mehr schaden. Aber ja, diese Diskussion ist jetzt groß, aber Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Debatte um europäische Atomwaffen jetzt schon ziemlich scharf kritisiert, weil das Thema einfach viel zu komplex sei und man sich nicht einfach wegen einer Wahlkampfäußerung von Trump auf so ein heikles Thema einlassen solle. Aber er hat auch in einem Interview mit den Tagesthemen nochmal gesagt, dass Deutschland eben weiter aufrüsten müsse.
Ja, die Frage, wie gut sich Europa ohne die USA verteidigen kann und wie ernst man Trumps Aussagen dazu nehmen sollte, werden auf jeden Fall auch nochmal Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz sein, die diesen Freitag startet. Und wenn euch das Thema mehr interessiert und ihr euch da noch mehr Einordnung wünscht, dann kann ich wirklich sehr doll die neue Politikteilfolge von der Zeit empfehlen. Da wird nämlich nochmal mit einem Sicherheits- und Bundeswehrexperten genau über das Thema sehr ausführlich gesprochen. Und ich habe sonst nicht so viel Ahnung davon und ich hatte das Gefühl, danach auf jeden Fall mehr verstanden zu haben als vorher. Wir schauen nochmal in den Gazastreifen. Seit dem Wochenende greift ja die israelische Armee die Stadt Rafah ganz im Süden an. Bisher nur aus der Luft, aber es soll auch noch eine Bodenoffensive starten. Wann ist noch unklar, aber diese Nachricht löst gerade international super viel Sorge und auch Kritik aus.
Wir hatten ja hier letzte Woche schon über die Ankündigung von Netanyahu gesprochen, aber nochmal ganz kurz zur Erklärung. In den letzten Monaten sind über 1 Million Menschen aus dem Norden nach Rafah ganz im Süden geflohen, um dort Schutz zu suchen. Dazu hatte die israelische Armee die PalästinenserInnen auch selbst aufgerufen, dass sie da in den Süden gehen sollen. Seitdem ist diese Stadt halt komplett überfüllt und die Menschen leben dort unter schrecklichen Bedingungen, weil ja auch die Hilfsgüter immer nicht so richtig reinkommen. Trotzdem galt Rafah bis jetzt noch als sicher.
Viele Länder kritisieren auch deshalb eben jetzt, dass Israel seine Bodenoffensive auch auf Rafah ausweiten will, weil die Menschen einfach nirgendwo anders mehr hin können. Das war sozusagen die letzte Ausflucht. Im Norden und im Zentrum von Gaza ist alles zerstört und es ist auch einfach super gefährlich da. Nach Ägypten können sie auch nicht, weil die ägyptische Regierung die Grenze so gut wie dicht hält und jetzt sogar noch weiter abriegelt, eben aus Angst, dass da noch mehr Leute über die Grenze wollen. Länder wie zum Beispiel die USA, Deutschland und sogar China fordern von Israel einen Plan, um diese Menschen zu schützen. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den geplanten Angriff als eine humanitäre Katastrophe mit Ansage genannt.
Und die UN macht jetzt auch richtig Druck auf Israel. Ende Januar hatte Südafrika ja gegen Israel geklagt. Und der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat zwar noch nicht abschließend geurteilt, aber zumindest schon mal festgestellt, dass es in Gaza möglicherweise zu einem Völkermord kommen könnte. Israel müsse alles tun, um das zu verhindern. Jetzt als Reaktion auf die Ausweitung nach Rafah hat Südafrika nochmal einen Eilantrag beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Der soll jetzt eben überprüfen, ob die Ausweitung auf Rafah überhaupt rechtsmäßig sein kann.
Israel hat laut einem Medienbericht auch so eine Art Lösung vorgeschlagen, um die ZivilistInnen vor den Angriffen zu schützen. Also außerhalb der Stadt Rafah könnten neue riesige Zeltlager errichtet werden. Da soll es um 15 Lager mit jeweils rund 25.000 Zelten gehen. Mehr ist über diese Pläne aber noch nicht bekannt. Und ein Sprecher von der israelischen Armee, der hat in einem Interview die geplante Bodenoffensive in Rafah auch einfach nochmal weiter damit verteidigt, dass Israel die restlichen Geiseln retten will. Das sei immer noch die oberste Priorität. Und um das zu erreichen, müsse Israel den Druck auf die Hamas erhöhen. Das ginge eben nur militärisch.
Ich habe von einem Bekannten von mir eine Insta-Story gesehen, der halt selber Familie in Rafah hat. Und der beschreibt halt einfach nochmal, wie krass das einfach ist, wenn du jetzt halt einfach gar nichts tun kannst aus Deutschland und da dann so hart angegriffen wird. Das ist schon, glaube ich, eine richtig, richtig schlimme Situation. Das muss man sich, finde ich, immer wieder klar machen, auch wenn wir hier seit Monaten über diesen Krieg berichten und dann immer Todeszahlen und so weiter so einem um die Ohren fliegen und man gefühlt, also weiß ich nicht, mir geht es immer so, dass es dann irgendwann einfach nur noch Zahlen sind und hier, jetzt haben sie nochmal ausgeweitet und jetzt hier das passiert und so. Aber wie schlimm die Situation da für die Menschen vor Ort wirklich ist, das finde ich, darf man immer nicht vergessen.
Und wir drehen noch eine Runde Kurz-Kurz-News. Diese Woche sind es sehr random, nichts miteinander zu tun habende Nachrichten.
Ja, und eine sehr random Nachricht ist, dass eine seltene Mausart wiederentdeckt wurde, nämlich die bayerische Kurzohrmaus. Die wurde vor circa 60 Jahren in Bayern entdeckt und seitdem nicht mehr gesehen. Keiner wusste, ob sie ausgestorben war oder sich nur versteckt. Jetzt ist aber eine Maus in eine Falle gelaufen und von einem Team von Wissenschaftlern untersucht worden. Die gehen jetzt davon aus, dass sie nie ausgestorben war, aber einfach eher unterirdisch lebt. Es wäre auch komisch, wenn sie schon mal ausgestorben gewesen wäre und dann wieder zurückgekommen wäre, so eine Zombie-Maus. Es wäre noch eine krassere Meldung.
Noch eine tierische Kurz-Kurz-News. In England haben ArchäologInnen schon vor längerer Zeit ein 1700 Jahre altes Ei gefunden und jetzt kam raus, es ist innen zum Teil noch flüssig.
Was?
ForscherInnen gehen davon aus, dass dieses Ei von einem Huhn stammen könnte und wahrscheinlich in der Römerzeit, also zwischen 270 und 300 nach Christus, vergraben als Teil einer Opfergabe wurde. Ja, es wurde einfach in die Erde eingegraben und wurde da so konserviert. Ich glaube, besser kann man es nicht erklären. Das Problem ist eher, es jetzt weiter noch zu erhalten, wo es an die Luft gekommen ist, weil die anderen Eier sind nämlich alle geplatzt und haben wohl einen sehr schwefeligen Geruch abgegeben. Würdest du das noch essen? Es gibt Leute bei uns im Team, die Interesse angemeldet haben.
Wirklich?
Ja.
Nee, also allein wenn du das Wort schwefliger Geruch nennst, so ist es ja absolut widerlich. Ja, und noch eine letzte kleine Kurz-News, eine Nachricht, die mich einfach ein bisschen schockiert hat, ehrlich gesagt. Im Jahr 2023 haben die Bürger in dem Bund nämlich wieder Geld gespendet. Das kann man ja machen, wenn man das Gefühl hat, man hat zu viel Geld und man möchte das an Deutschland spenden. Da gibt es ein eigenes Konto und so. Und es sind 2023 100.000 Euro zusammengekommen und das ist fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Und das Geld wird dann verwendet, um die Schulden der Bundesregierung zu tilgen, wobei ich glaube, die Schulden sind ein bisschen höher als 100.000 Euro. Ich glaube, das hat nicht so wahnsinnig viel Einfluss dann am Ende. Aber ja, es ist eine bestimmt sehr nett gemeinte Geste. Und wir machen noch einen ganz kurzen Blick auf die nächste Woche. Und zwar morgen, also am 17. Februar, am Samstag, tritt der Digital Services Act in Kraft. Das ist eine Verordnung von der EU für mehr Schutz auf digitalen Plattformen. Ganz kurz zusammengefasst, soll dadurch der EU-weite Hate Speech verhindert werden und die Rechte von NutzerInnen gestärkt werden. Zum Beispiel müssen sie jetzt erfahren können, warum ihr Account oder ein bestimmter Post blockiert wurde. Und sie können das dann auch einfacher anfechten. Und die Unternehmen müssen auch transparenter sein, wie zum Beispiel ihre Algorithmen funktionieren oder die Inhalte auf ihrer Plattform moderiert werden. Also Themen, die wir hier in dieser Folge auch ganz viel besprochen haben.
Ja. Am Montag, den 19. Februar, da jährt sich der Anschlag von Hanau zum vierten Mal. Darüber haben wir jetzt auch im Interview mit Tess schon kurz gesprochen. Damals hat ein rechtsextremer Deutscher in Hanau 9 Personen aus rassistischen und rechtsextremen Motiven getötet. Seitdem mussten die Angehörigen immer wieder für Aufklärung kämpfen. Sie haben zum Beispiel selbst Ermittlungsarbeit geleistet, Gutachter beauftragt und für einen Untersuchungsausschuss gekämpft. Am Samstag, also schon am 17. Februar, ist eine Gedenkdemonstration in Hanau selbst geplant. Aber auch in anderen Städten soll es Kundgebungen und Demonstrationen am Wochenende und am Montag geben.
Genau, noch ein weiterer ziemlich trauriger Jahrestag ist am Samstag, also am 24. Februar in einer Woche. Da jährt sich nämlich der Überfall von Russland auf die Ukraine zum zweiten Mal. Wir schauen nächste Woche im Podcast auch nochmal hin und geben euch ein Update, wie es da gerade aussieht, weil es scheint sich ja gerade abzuzeichnen, dass es für die Ukraine relativ schwierig werden könnte in den nächsten Monaten und Jahren. Das war es jetzt aber erstmal mit den Themen für diese Woche. Oh Gott, jetzt ist die Stimmung voll unten. Ja, schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wir lesen uns das alles durch und freuen uns immer, wenn wir Feedback bekommen. Deswegen danke euch und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Nashörner. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben.
Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina Buth, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann, mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.